Das ist ein Gefühl, was man von Vorlesungen nicht kennt, dass man sich vorne hinstellt und es wird automatisch leise. Das ist eigentlich bei Vorlesungen genau andersrum. Also herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind und Interesse offensichtlich an dieser Veranstaltung, an dieser Thematik haben. Was verändert KI und für wen? Und wie sieht eigentlich möglicherweise der Arbeitsmarkt der Zukunft aus? Das ist das, mit dem wir uns so in den nächsten ungefähr 90 Minuten beschäftigen werden. Mein Name ist Mario Mechtel, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre hier an der Leuphana und ich bin der bedeutend unwichtigere Teil des Podiums heute Nachmittag. Der wichtigere steht schon da, ist aber noch nicht ganz auf dem Podium angekommen. Ich freue mich sehr, dass Alexander Armbruster heute hier bei uns zu Gast ist. Alexander Armbruster ist Volkswirt, das macht ihn gleich automatisch schon sympathisch. Und er hat an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz VWL studiert, ist während des Studiums immer schon journalistisch so nebenbei tätig gewesen und ist seit 2008 bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in verschiedenen Rollen gewesen. Vielleicht kennt auch die eine oder der andere von Ihnen seine Stimme, wenn er gleich anfangen wird zu sprechen. Er ist nämlich einer der Hosts des Digitalwirtschaftspodcasts der FAZ. Falls der Podcast noch nicht bekannt ist, der ist sehr zu empfehlen. Ich bin einer derjenigen, die den regelmäßig hören. Und ich glaube, man wird nicht blöder dabei, wenn man ihn sich anhört. Zumindest gilt das für die meisten Folgen. Ich kann das also durchaus empfehlen. Darüber hinaus ist er auch noch der Leiter der Wirtschafts-Online-Redaktion der FAZ. Also auch nicht nur im gesprochenen Wort, sondern auch im geschriebenen Wort entsprechend da zu Hause. Und er beschäftigt sich, und das ist der Grund, weshalb er heute hier ist, schon sehr, sehr lange mit dem Thema künstliche Intelligenz. Er hat ein Buch herausgegeben, Künstliche Intelligenz für jedermann. Und das jetzt nicht letztes Jahr oder so, sondern 2018. Also das zeigt, dass da schon seit einer längeren Zeit ein Interesse und eine Beschäftigung mit diesem Thema hier entsprechend vorhanden ist. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Alex. Du kannst gerne auf die Bühne kommen. Und wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Wir haben nämlich zusammen studiert. Das sage ich jetzt einmal so ein bisschen der Transparenz halber. Deswegen, also wir haben zusammen studiert. Der eine hat dann Karriere gemacht, der andere ist Professor geworden. Und ich bin sehr froh, dass du heute da bist. Ich will noch ein bisschen was Organisatorisches, damit so der Ablauf der Veranstaltung allen klar ist, bevor wir dann loslegen, sagen. Und zwar, wir werden anfangen und wir werden uns so ein bisschen unterhalten. Falls es den dringenden Bedarf aus dem Publikum geben sollte, da sich mit zu unterhalten, dann gibt es Mikrofone. Da können Sie das dann auch gerne tun, wenn Sie möchten. Aber grundsätzlich ist das erstmal die Idee, dass wir so ein bisschen über aktuelle Entwicklungen sprechen. Ich werde dann basierend auf den Daten unseres Niedersachsen-Panels auch ein bisschen was mal erzählen über die Einstellungen so der Menschen in Niedersachsen zum Thema KI und zur KI-Nutzung. Und dann gibt es nochmal so eine kleine Talkrunde und dann haben wir sicherlich noch genügend Zeit, um all Ihre Fragen, die Sie entweder schon mitgebracht haben oder die möglicherweise im Laufe der Veranstaltung dann kommen, zu diskutieren. Wir nehmen den Ton der Veranstaltung auf. Ja, einfach, dass wir das dann möglicherweise auch in Lehrveranstaltungen, in denen wir über dieses Thema ja von verschiedener Perspektive aus immer mal wieder sprechen, das dann als ergänzende Informationen verwenden können. Wenn Sie nachher Fragen stellen sollten, dann sind Sie quasi automatisch damit einverstanden, dass Sie da auch mit aufgenommen werden. Also Sie geben Ihr Einverständnis dadurch, dass Sie eine Frage stellen. So, das wäre sozusagen die organisatorische Vorrede. Und ich habe es eben schon gesagt, Alex, du beschäftigst dich ja schon seit ganz langer Zeit mit diesem Thema KI, mit diesem Buch, das du herausgegeben hast, 2018. Also ja, wenn man so in KI, zumindest Anwenderzyklen, den ich mich jetzt eher so sehe, denkt, es ist eine unglaublich lange Zeit. Wenn man jetzt so die letzten 3 Jahre oder vielleicht 4 Jahre, sagen wir, seit ChatGPT rausgekommen ist, sieht, hat sich so in der öffentlichen Wahrnehmung sehr viel verändert. Was hat sich denn aus deiner Sicht verändert mit Blick auf KI und auf die Diskussion über KI?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf und über das Thema mit dir und mit Ihnen sprechen darf. Vielleicht als Ergänzung, also wir haben zusammen studiert. Für mich ein bisschen betrüblich, weil die Gruppe, sozusagen die Kerngruppe, mit der wir zusammen gelernt haben, die war noch ein bisschen größer. Das waren so 5, 6 Leute. Und von diesen 6 Leuten sind 5 heute VWL-Professoren und einer nicht. Und es ist aber trotzdem okay. Was hat sich da geändert? Warum reden wir heute drüber? Es gibt zwei Sachen, die eine Rolle spielen. Das eine ist tatsächlich, dass die KI-Modelle größer geworden sind und einfach kompetenter was einfach daran liegt, die können mehr Daten verarbeiten, die Rechenleistung ist gestiegen und dadurch sind sie in der Lage, mit Sprache umzugehen. Und es klingt sehr, sehr harmlos, das ist aber unfassbar mächtig und unfassbar gewaltig, denn Sprache ist im Grunde, also unsere menschliche Sprache ist im Prinzip das Stärkste, was wir eigentlich hervorgebracht haben. Das unterscheidet uns von allem anderen, was auf dieser Welt existiert, weil es ein Mittel ist, mit dem wir nicht nur uns unterhalten können, sagen, hallo, wie geht's, mir geht's gut, wollen wir das machen, ja, nein, okay, sondern wir können mit Sprache Wissen weitergeben, wir können es abspeichern, wir können es an Vorhalten für Leute, die noch gar nicht geboren sind. Wir können mit Sprache sogar Sachen ausdrücken, die es gar nicht gibt. Wir können uns irgendwelche Welten erdenken, die gar nicht bestehen und die sozusagen simulieren und das jemandem, diese Idee jemandem mitteilen, der versteht dann auch, wovon ich spreche. Es ist also viel, viel mächtiger als einfach, also als vielleicht dieses Wort den Anschein hat, wenn man von Sprache und von KI hört. Und KI kann das jetzt eben relativ gut und kann auf relativ viele Fragen kompetente Antworten geben, auch ausführliche Antworten geben und ist deswegen brauchbar. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, dass wir bereit sind dafür oder bereit sind, es auszuprobieren. Als ChatGPT rausgekommen ist, hat OpenAI nicht unbedingt gedacht, dass es der Erfolg wird, der es geworden ist. Aber tatsächlich haben in dem Moment die Leute, das war offenbar der richtige Zeitpunkt, die Leute haben es rund um die Welt getestet und jeder hat mal eingegeben, was weiß ich, eine Geburtstagsrede oder einen Brief schreiben oder einfach mal erzähl mir einen Witz oder irgendwelche Sachen, die jetzt nicht für Überleben und Tod entscheiden, aber einfach, es war plötzlich die Bereitschaft da, wir probieren das jetzt aus. Und es probieren ganz viele aus, denn das System war ja am Anfang, sagen wir mal, mittelmäßig, muss man höflich so sagen. Aber die Menschen haben es eben gemacht und versucht. Und das Dritte, auch ein bisschen ein Zufall, weil das so sein muss, es hat ein Unternehmen wie OpenAI gemacht. Denen hat man es verziehen, dass sie so einen Schrott rausgebracht haben am Anfang. Wenn Google damit gekommen wäre oder Facebook damit gekommen wäre, die wären ja zerrissen geworden. Die Leute wären wahrscheinlich möglicherweise sogar juristisch belangt. Ich weiß gar nicht, wie weit das geht. Aber das musste ein Unternehmen sein, so ein kleines Startup, dem man verzeiht, dass es halt noch gar nicht genau weiß, was es da macht. Und die Leute probieren was aus. Und diese drei Sachen, die kamen im Prinzip zusammen. Und dann ist das entstanden, wo wir heute noch im Prinzip sozusagen diese Welle, auf der wir heute noch ein bisschen reiten. Die KI ist plötzlich rund um die Welt präsent, auch bei außerhalb der KI-Bubble. Jeder probiert es aus und jeder kann es halt auch wirklich im Alltag einbauen und mal nutzen und damit Erfahrungen sammeln. Und dann fließt natürlich jetzt unglaublich viel mehr Geld rein und die Modelle werden noch immer besser. Und jetzt werden sie fein getuned und jetzt wird versucht, sie kompetenter zu machen, indem man die Gedankenprozesse zerlegt, so wie wir das auch manchmal versuchen, dass wir sagen, okay, den Teil, den kann ich jetzt denken, für den nächsten frage ich den Mario, das macht dann sozusagen eine andere Gedankenkette und für den dritten frage ich sie und teile ich sozusagen einen Task auf und dadurch werden wir insgesamt kompetenter, KI redet dann jetzt miteinander und ist eben immer nützlicher und deswegen sind wir heute hier.
Ja, wie und wann hat das eigentlich alles so angefangen? Also ich erinnere mich, wir haben uns vor einiger Zeit mal unterhalten und da hast du gesagt, 2026 sei irgendeine Art von Jubiläum.
Ja, super, ja, ist genau das richtige Jahr für die Veranstaltung, ja. Weil ist sozusagen, die KI wird formal 70 Jahre alt in diesem Jahr. Also 1956 gab es eine Konferenz, auf der dieses Fach quasi gegründet wurde als eigenes Fach und infolge derer der Begriff entstanden ist. Also das war so die 50er Jahre. Es war im Prinzip die Zeit so nach dem, oder wenn man noch einen Schritt zurückgeht, der Computer, der allgemein brauchbarere, wurde ja im Folge des Zweiten Weltkriegs eben erfunden. Die Briten haben den Enigma-Code geknackt und die Amerikaner wollten die Flugabwehr automatisieren, weil der Mensch gar nicht so schnell reagieren konnte. Also der Krieg war tatsächlich ein sehr starker Treiber dieser Entwicklung und dann gab es allgemeinere Computer, die nützlich waren und dann haben die Menschen angefangen, Alan Turing und andere, John von Neumann, sich genauer Gedanken darüber zu machen, was heißt es denn, was können eigentlich die Rechner und haben wir jetzt wirklich so Maschinen, die mehr als ein Taschenrechner können, die irgendwie sowas wie Intelligenz haben? Da hatte diese Idee vom Turing-Test sich überlegt und dann ist in den 50er Jahren dann eine Gruppe von Forschern zusammengekommen, die tatsächlich gesagt haben, wir haben KI, also das ist so ein Thema, wenn sich 10 Leute für 2 Monate im Sommer zusammensetzen, also so genau jetzt um die Zeit, vor 70 Jahren, und mal 8 Wochen das ganze Thema durchdenken, dann ist es im Prinzip geklärt. Weil die sich gedacht haben, alle Regeln, die es so gibt, um die Welt zu, also man kann alles, was es gibt, so präzise mit Regeln beschreiben, weil die Mathematik das jetzt kann und die Computer sind so weit, dass man dann im Prinzip das ganze Gehirn abbilden kann im Computer. Und dann haben sie für dieses große Seminar einen Sponsor gesucht, das war die Rockefeller Foundation, und da sind die hingegangen und die 4 Leute, John McCarthy ist so der Treiber gewesen, war Mathematiker, anderer Claude Chen, der hat, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der hat die Informationstheorie erfunden, und dann einer hieß, die habe ich mir, die vergesse ich leider immer, die ganzen Namen, die dabei waren. Nathaniel Rochester heißt einer, der war bei IBM, also die brauchten auch einen, der einen Computer bauen kann und schon wusste, was man da machen muss. Die waren ja damals noch so Wohnzimmer und Schrank groß. Und Marvin Minsky ist der 4. gewesen, der auch Mathematiker war und auch sich in der KI gut auskannte. Und die haben dann ein Schreiben an die Rockefeller Foundation aufgesetzt, weil sie Geld wollten für den Summit. Und haben gesagt, wie nennen wir das? Und dann hat McCarthy gesagt, okay, wir brauchen irgendeinen coolen Begriff, sonst geben die uns kein Geld. Und die haben tatsächlich darüber gesprochen, wir nennen das mehr Automatisierung oder logikbasiertes Computerdenken oder irgendwas. Dann hat er gesagt, das ist alles, das funktioniert nicht. Wir müssen mit was hin, was die cool finden. Und dann hat er, wir nennen es künstliche Intelligenz. Und dann in diesem Schreiben an die Rockefeller Foundation taucht zum ersten Mal der Begriff auf. Und dann hat die Stiftung aus, hat auch funktioniert, der hat gesagt, das ist eine super Idee. Intelligenz ist ja eine super Sache und künstliche ist ja bestimmt auch dann gut. Und dann kriegt ihr das Geld. Dann haben die sich tatsächlich getroffen, Dartmouth College, das war der Ort, und haben sich 2 Monate getroffen und hatten viel Spaß nach allem, was man drüber lesen kann, aber haben das Problem nicht gelöst. Aber das Fach war natürlich in dem Moment geboren. Also das Fach als ist ein Teilbereich der Informatik. Seitdem redet man im Prinzip von KI und seitdem fließt mehr Geld rein, gibt es mehr Forscher, die sich speziell damit beschäftigen. Und eine kleine Ironie an der Sache, die sich da getroffen haben, sind diejenigen, die genau an die KI gedacht haben, die sich nicht durchgesetzt hat heute. Also wenn wir heute über generative KI, Sprachmodelle und so weiter reden, was die gemacht haben, ist der andere Ansatz. Die haben gesagt, wir können das logikbasiert machen. Wir programmieren in die Computer ganz viele Regeln ein. Wir machen nicht mit ganz vielen Daten Lernen, sondern das Lernen brauchen sie gar nicht, sondern wir wissen ja alle Regeln. Wir programmieren die ein und nennen das KI. Und das war sozusagen die Truppe. Und die andere Truppe, da gab es auch schon eine, die sich mit Lernen beschäftigt hat. Die waren aber nicht auf der Konferenz. Die sind nachher die sozusagen die Grundlage gelegt haben für das, was wir heute haben. Das hieß damals noch Kybernetik. Viele Daten, dann reagiert ein Mensch, eine Maschine, wenn sie viele Daten kriegt, wenn sie viele Reize wahrnimmt, lernt irgendwas, verhält sich irgendwie. Aber da ist sozusagen, da ist die KI tatsächlich entstanden. Und wir sind sozusagen im Jubiläumsjahr. Und ja, die FAZ muss auch noch einen Artikel darüber mal veröffentlichen. Hat sie noch nicht gemacht, leider, ja.
Vielleicht kennst du ja jemanden, der schreiben könnte. Ja. Also, wenn wir jetzt ein bisschen, sag mal, von 1956 etwas Richtung Gegenwart gehen, dann ist ja so Digitalisierung, Automatisierung in den letzten Jahrzehnten oft so, ja, man stellt sich so einen Industrieroboter vor, der irgendwelche Leute in der Fabrik ersetzt, oder man hat selbstfahrende Autos, oder wenn ich jetzt an dich als passionierten Schachspieler denke, man hat irgendwie einen Schachcomputer. Und das waren also alles so Dinge in diesem Bereich. Und wenn man jetzt heute guckt, was passiert ist in den letzten Jahren, dann schreibt die KI die Texte. Wenn sie sich jetzt nicht anstellt wie ein schlechter Bachelorstudent bei einer Seminararbeit, dann schreibt sie den Text auch so, dass er gut ist von der Qualität her. Die KI, ich lade da ein wissenschaftliches Paper hoch, die macht einen Podcast daraus. Ich muss beim Anhören inzwischen echt aufpassen, damit ich verstehe oder merke, ist das jetzt ein Mensch, der da spricht, oder sind das KI-Stimmen? Und so weiter. Also irgendwie ist die KI jetzt so angekommen in dieser, ich nenne es mal Wissensarbeit. Ist das eigentlich momentan der Knackpunkt oder das Entscheidende, was jetzt passiert ist, dieses in diesen eher geistigen, kognitiven Bereichen anzukommen, was auch die Aufgaben angeht?
Ja, absolut. Also deswegen wird auch tatsächlich, KI ist sozusagen sowas wie die industrielle Revolution fürs Büro. Es geht jetzt wirklich nicht darum, eben Körperkraft zu ersetzen durch Maschinen, sondern Denkkraft und Denkleistung. Und da immer kompetenter zu werden und Sparringspartner zu sein oder Teilarbeiten zu übernehmen, weil es eben einfach geht. Also das ist ganz genau das, worum es da geht. Und es gibt KI-Spitzenforscher, die ihre Ideen mit KI diskutieren inzwischen, die und kluge Antworten kriegen und dann da weiterkommen. Und in der Wissenschaft selbst befördert das auch den Fortschritt. Also das bekannteste Beispiel ist vielleicht DeepMind. Die haben ja den Nobelpreis bekommen. Letztes Jahr für Chemie zum ersten Mal hat quasi eine KI eigentlich einen Nobelpreis bekommen, weil sie die Proteinfaltung vorhergesagt haben. Und ich weiß nicht, ob es sich da auskennt. Ich weiß, mir hat das mal jemand versucht zu erklären. Ich habe gedacht danach, ich habe eine Idee, ungefähr was es ist. Aber jedes Protein hat sozusagen eine eigene Faltung, was das ganz besonders macht. Und normalerweise haben die Forscher, das war ein Promotionsthema, da haben sie als Promotion bekommen, das Protein, die Faltung finden sie heraus. Und wenn sie in 4, 5 Jahren fertig sind, kriegen sie einen Doktortitel und das ist geklärt und das kommt dann in die Datenbank der Proteinfaltung rein. Und so ging das weiter und dann hat die ganze Welt innerhalb von 40 Jahren, ich glaube so ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend Proteine entschlüsselt auf dem Weg. Und dann kam eben DeepMind, die eine KI gemacht haben, die heißt AlphaFold. Und die haben, ich glaube dann in 4 Wochen die restlichen paar Millionen ausgerechnet. Und eben hochgerechnet, weil die das konnten mit den Daten und weil die plötzlich schneller waren. Und das befördert das natürlich, weil das einfach, also das ist tatsächlich möglich. Oder wir haben mit dem ganz anderes Beispiel mal einen Podcast aufgenommen mit jemandem vom TÜV. Der TÜV beschäftigt sich auch mit KI aus 2 Gründen. Einmal, weil er sich überlegt, wie können wir KI testen und auch sozusagen TÜV zertifizieren, dass sie sicher ist. Aber auch mit so Fragen, die hat er damals aufgeworfen, KI sieht natürlich am Ende mit entsprechenden Kameras und so weiter besser als wir sehen und hört besser als wir sehen. Und dann kann man sozusagen Material, Computer erkennen dann vielleicht viel kleinere Risse in Flugzeugteilen, in anderen Teilen, mit Hilfe von KI. Muss man das eben da auch dann anwenden oder muss man, ja, also kann man das früher detektieren und Medizin ist vielleicht der dritte Bereich, in der auch KI noch genauer erkennt als Menschen vielleicht, ob es irgendwelche Hautveränderungen gibt, ob es auf Röntgenbildern irgendwelche Anomalien gibt und kann die dann zuordnen. Also es hat KI erfasst genau diesen Bereich. Es ist nicht der Muskelkraftbereich, es ist nicht der Friseur, der ersetzt wird jetzt, sondern es sind also vermutlich wir alle ein Stück weit. Ja, das ist die.
Aber das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Es gibt ja diese wirklich sehr, sehr breite Diskussion darüber, was die Arbeitsmarkteffekte jetzt sind und welche Aufgaben oder welche Jobs wegfallen. Es gab im Jahr 2017 eine sehr bekannt gewordene Studie von 2 Kollegen aus Oxford, von Frey und Osborne, die ja diese Hiobsbotschaft so ein bisschen über die Medien auch in die Welt rausgetragen haben. Also 50% der Jobs fallen weg in den nächsten 20 Jahren. Und in der wissenschaftlichen Debatte war damals eigentlich schon klar, es geht gar nicht um Jobs, es geht um Tätigkeiten, also es geht um die einzelnen Aufgaben in Jobs. Und ein Beispiel, das ich immer sehr beeindruckend finde in dem Kontext, ist, wenn man sich anguckt, Ende der 80er, Anfang der 90er, als die ganzen Geldautomaten flächendeckend überall hingestellt worden sind, haben die Banken auch nicht zehntausende Leute rausgeschmissen, die nicht mehr am Schalter saßen, um Leuten Bargeld zu geben, sondern die haben sich eben anderen Aufgaben gewidmet. Das heißt, wenn wir so die möglichen Arbeitsmarktwirkungen so in der kurzen und mittleren Frist uns angucken, wie schätzt du das ein, diese der teilweise aus meiner Sicht ein bisschen übertrieben geführte Debatte darüber, wie schlimm es jetzt möglicherweise wird auf dem Arbeitsmarkt.
Tja, da kann ich auch im Prinzip da nur spekulieren. Der Vergleich, der wird gezogen mit den Automaten. Im Prinzip, den hatte man ja fast bei jeder technischen Neuerung, den Automaten, bei der Dampfmaschine, dass man sagt, okay, jetzt werden viele Menschen überflüssig und die Arbeit ist dann weg und so weiter. Bisher ist es nicht passiert. Die Menschen haben sich immer angepasst. Das wird auch jetzt wieder erforderlich sein. Es gibt, also für Deutschland zum Beispiel, da gibt es eine Hochrechnung vom IAB zum Beispiel. Die sagen, von KI sind potenziell 13 Millionen Jobs betroffen. Was aber nicht heißt, dass die komplett ersetzt werden, aber die ganz oder teilweise ersetzungsfähig sind, ich weiß nicht, wie man es richtig ausdrückt, durch KI. die sich halt anpassen müssen. Und das, da hat mir diese Woche gerade auch einen Beitrag in der Zeitung, da hat das jemand verglichen, diese 13 Millionen mit dem Schock durch die Wiedervereinigung. Da waren 4 Millionen Stellen in Ostdeutschland vor allen Dingen sehr konzentriert betroffen. Also die Zahl war kleiner und es war irgendwie klar, es ist ein mehr oder weniger innerdeutsches Problem. Man kann dann Geld zahlen vom Westen in den Osten und kann das auffangen irgendwie und absichern mit einem Netz. Und jetzt ist die Zahl der Leute ist größer und es ist klar, man kann das nicht einfach lösen, indem man innerhalb des Landes Geld verteilt, weil die Konkurrenz halt natürlich von außen. Der Schock kommt sozusagen nicht, das ist keiner, der sich in Deutschland abspielt, sondern einer, der mit von draußen kommt, weil die tonangebenden Länder ja da andere sind in der Technik. Also ich bleibe da eigentlich zuversichtlich, die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Die Frage ist eher, wie groß ist der Anpassungsdruck und was sozusagen heißt das, wie viele Leute sind vorübergehend betroffen, wie viel von deren Fähigkeiten werden wirklich entwertet, wie schwer ist es für die, sich anzupassen und dann in neue Stellen zu kommen. Und eine Unterscheidung, die wir sehr häufig hören, ist tatsächlich die, dass das ja nicht die KI den Menschen komplett ersetzt, sondern der Mensch, der mit KI gut arbeiten kann, der wird auf jeden Fall einen sehr großen Vorteil haben gegenüber dem, der es nicht kann und im Zweifel dann dessen Tätigkeit mit übernehmen. Das wird eher das sein, dass die Kollaboration das entscheidende Kriterium sein wird in ganz vielen Berufen.
Gucken wir vielleicht mal auf Menschen, die potenziell mit KI ganz gut arbeiten können. Ich sehe relativ viele hier, die es ziemlich gut gewohnt sind, mit KI schon zu arbeiten. Wenn man so momentan auch sich sowohl Statistiken anguckt, was den Arbeitsmarkt angeht, als auch viel medial in der Berichterstattung ansieht, dann sieht man immer wieder diese Berichte, naja, die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen ist extrem zurückgegangen in den letzten 1-2 Jahren ungefähr. Und es wird sehr viel, unter anderem auch in eurer Zeitung, habe ich darüber mal eine Grafik gesehen, die sehr stark aus meiner Sicht Korrelationen und Kausalitäten miteinander verwechselt hat. Also da wurde sehr viel direkt auf KI sozusagen oder durch KI begründet. Und wenn man sich jetzt mal die konjunkturelle Entwicklung anguckt, dann sind wir irgendwie im 6. Jahr einer Stagnation in Deutschland, also in einer Phase, die es so noch nie gab seit Bestehen der Bundesrepublik. Ich bin jetzt bekanntermaßen kein Makroökonom, aber auch mir ist klar, dass das nicht dafür sorgt, dass man extrem viele ausgeschriebene Stellen hat in so einer Phase. Also wie siehst denn du das relativ gesehen? Kann man da sagen, die armen jungen Leute, die jetzt bald mit der Uni fertig sind oder mit einer Ausbildung, es geht nicht mehr bergauf, weil die KI jetzt da entsprechend dafür sorgt, dass es fast keine Einstiegsjobs mehr gibt? Oder ist das ein temporäres Phänomen?
Also ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Teil auch einfach Konjunktur. Die Wirtschaft läuft halt nicht rund. Und das hängt auch nicht nur mit KI ist ein Grund dafür, dass Wettbewerber stärker geworden sind, weil sie mehr KI einsetzen. Aber in anderen Bereichen liegt es auch nicht an KI, dass unsere Autoindustrie oder unsere Chemie weniger wettbewerbsfähig sind, liegt auch an hohen Energiekosten hier in Deutschland oder an anderen Standortbedingungen, die gar nicht so viel mit KI zu tun haben oder an Fortschritten in anderen Ländern, dass die Chinesen jetzt eben auch sehr gute Autos zu günstigeren Preisen bauen und anbieten können. Das kommt natürlich dazu, das sind erstmal Sachen, die belasten natürlich, also die mehr Konkurrenz, die setzen hier auch dann natürlich die Branchen und den Arbeitsmarkt unter Druck. Und das ist ein Grund, warum es gerade nicht so viele Stellen gibt und der Arbeitsmarkt belasteter ist. Und also es ist nicht komplett KI. Und der zweite ist aber schon auch KI. Und das ist für uns manchmal ein bisschen paradox, weil wir das tatsächlich mal hören, also wir haben mit Unternehmensberatung auch schon gesprochen und die haben gesagt, naja, wir haben für viele Einstiegsjobs, das kann in Zukunft fast komplett vielleicht eine KI und wir brauchen eigentlich nur noch, also ich spitze es jetzt ein bisschen zu, wir brauchen eigentlich nur noch Partner. Und dann haben wir gefragt, und die Partner, die künftigen kommen, woher? Die kamen, also sozusagen, die das werden, ohne die Anfangsphase zu durchlaufen, ja, das wissen wir auch noch nicht so genau, wie die da denn mit hinkommen. Also so Überlegungen, deswegen gibt es schon, dass sie zum Teil, dass auch wahrscheinlich zum Teil weniger Einstiegsjobs ausgeschrieben werden, weil die glauben, sie brauchen die erstmal nicht. Und das ist natürlich eine Kostenfrage, aber da würde ich sagen, das ist vielleicht was Vorübergehendes und das muss ich so ein bisschen mit einspielen, weil jeder, der Leute mit Berufserfahrung braucht, der wird dafür sorgen, dass die Menschen die auch irgendwann kriegen, weil er weiß, dass sie sozusagen nicht mit dem Abitur dann 20 Jahre Berufserfahrung haben automatisch und dann da anfangen. Also das ist, aber jetzt tatsächlich ist es natürlich schon so eine Phase, weil der Kostendruck steigt, dass viele versuchen, Kosten zu senken, indem sie eben sagen, was kann vielleicht eine KI, welche Routinen kann die übernehmen? Und es ist schon so, dass in den Einstiegsjobs erstmal eher die vermeintlich leichteren oder routinierteren Dinge anfallen und später dann vielleicht andere. Also es ist eine Mischung, aber man kann, also um das nochmal mit einem Satz zu sagen, man kann es, glaube ich, nicht komplett auf die KI schieben, sondern die Wirtschaft läuft halt einfach nicht wirklich rund und das liegt an vielen Rahmenbedingungen, die nicht nur das sind.
Ja. Jetzt vielleicht gucken wir ein bisschen auf die Vorteile von KI mal und das Potenzial. Also wir sind in einer Situation, in der wir eine riesengroße demografische Herausforderung vor uns haben. Wir stehen da jetzt wirklich gerade erst am Anfang dessen, was passieren wird. Wir sind in einer Situation, in der die Unternehmen unter Bürokratie leiden und schimpfen über Bürokratie, in der wir überlastete Verwaltungen haben und ganz viele Herausforderungen dieser Art. Und da kann man sich ja schon überlegen, die KI könnte da eigentlich einen sehr produktiven Beitrag leisten, indem sie eben in einer Situation, in der wir weniger Arbeitskräfte haben als vorher, mögliche Aufgabe übernimmt und dafür sorgt, dass eben die, die noch da sind, produktiver arbeiten können. Also an sich kann man da ja viele Vorteile sich überlegen oder denken.
Ich kenne das Stichwort Demografie, wenn ich das ja, gerade erzählen darf. So kam ich ja eigentlich mal zur KI. Du hast ja gesagt, ich war ja Volkswirt von Haus aus. Und ich bin aber auch...
Das bleibt man aber auch,
oder? Das bleibt man, glaube ich, für immer wahrscheinlich dann. Aber ich habe... Ich lese auch gerne Science Fiction und ich habe eigentlich gar nicht mich mit KI beschäftigt als Journalist, sondern mit Finanzmärkten und sowas. Und ich habe tatsächlich, das ist jetzt wahrscheinlich 11, 12 Jahre her, ein Paper vom Internationalen Währungsfonds durch Zufall gefunden. Da stand drin, das war tatsächlich, Demografie als Problem ist gelöst. Wir können jetzt Computer bauen, Maschinen, die den Menschen komplett nachbilden, die alles können, was die Menschen können. Also ist es nicht so schlimm, wenn die Menschen älter werden im Schnitt, weil wir bauen einfach ganz viele Roboter und die einzige Frage ist noch, wem die gehören, aber Überalterung und sowas, das ist alles kein Thema mehr. Und ich war natürlich sofort begeistert, weil der IWF, das, wenn sie den regelmäßig verfolgen und die Paper lesen, so richtig, also so super spannend sind die meistens nicht. Weil sie es nicht dürfen, aber auch so vom... Das sind so sehr abwägende Leute und so, das sind keine Journalisten, die da arbeiten, das sind alles reine Ökonomen fast. Und dann habe ich, okay, KI, spannend, und dann habe ich das zum ersten Mal gegoogelt in meinem Leben und da war der zweite Treffer, Barack Obama veranstaltet in Pittsburgh großen KI-Summit des Weißen Hauses. Und dann habe ich gedacht, okay, der IWF und der US-Präsident sagen, KI ist ein ganz großes Thema, das müssen wir jetzt machen. Und dann ist sozusagen bei uns, also so kommt manchmal so ein Thema zustande, dann denkt man, okay, ist da was, was wir noch nicht so richtig mitbekommen haben. Und dann habe ich auch gar nicht gewusst, wen ich eigentlich, wer mir das mal erklären kann, weil das wir Journalisten, so ehrlich müssen wir da auch sein, wir sind ja häufig keine Informatiker und wir wussten es ja auch nicht. Ich habe dann mal ein bisschen bei uns rumgefragt oder habe auch mal in Zeitungen geguckt, da hat über KI niemand geschrieben. Und wenn man so gefragt hat, ja, so Computer, aber so richtig, das wusste auch keiner. Und dann habe ich auch dann muss ich auch erst mal suchen, wen man eigentlich fragen kann. Und bin am Ende beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gelandet. Da habe ich einfach wirklich den angerufen, den damaligen Pressesprecher, und habe gesagt, hallo, hier ist die FAZ und ich brauche irgendjemanden, der mir mal sagt, was KI ist. Und wie gut es jetzt ist. Und dann kamen wir sozusagen als Thema dazu. Aber der Ausgangspunkt war, es fiel mir jetzt gerade ein, die Demografie, dass man da eben gedacht hat. Und das ja auch so ein bisschen mit einer Hoffnung tatsächlich ist, das ist halt so eine mächtige Technologie, die kann vielleicht auch so Probleme lösen, weil die halt wirklich uns in einer gewissen Breite nachbilden kann. Und dann ist vielleicht das ist gar nicht so schlimm. Entschuldigung, ich habe dich jetzt aber unterbrochen, du wolltest was ganz anderes fragen. Ne?
Nee, ich wollte eigentlich daran anknüpfen und wollte so ein bisschen auf das Thema Produktivität raus und Produktivitätsentwicklung raus. Es gibt inzwischen eine Reihe von Studien, die sich das so für einzelne Aufgaben hier angucken und die teilweise wirklich große Effekte sehen. Also ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Also der GitHub Copilot steigert die Produktivität von Programmierern um 56% in einer experimentellen Studie. ChatGPT verkürzt die Schreibzeit bei gleicher Qualität um 40%. Bei so standardisierten Aufgaben wie in Callcentern hat man irgendwie 14% Effizienzsteigerung. Also jetzt einfach mal drei fast willkürlich rausgegriffene Ergebnisse aus einzelnen Studien. Und ich glaube, die meisten in dem Raum würden jetzt der Aussage zustimmen, dass KI irgendwie hilft bei Texten und so weiter. Ne? Relativ trivial inzwischen. Wir gucken uns übrigens dazu in ein paar Minuten auch nochmal aus unserem Niedersachsen-Panel ein paar Daten an. Wenn wir jetzt weggehen von diesem Text-Ding und bei Produktivität aber bleiben, dann gibt es andere Aufgaben, bei denen man den Eindruck hat, das kann KI immer noch nicht gut und die Frage ist, ob sie das jemals gut können kann. Also irgendwie reden wir über Kreativität, na, dann denkt man, also da ist so eine Maschine, ich sag's mal ein bisschen überpointiert, die wird mit irgendwelchen Texten gefüttert und dann wiederkäut sie irgendwas und dann kommt halt irgendwas raus, was man eigentlich im Prinzip strukturell schon kennt. Ist das so oder habe ich da irgendwie ein Missverständnis?
Es ist auf jeden Fall unsere Hoffnung, dass es immer so einen Bereich noch gibt. Und ich glaube, also Stand jetzt ist es auch noch so. Also es gibt Sachen, das sind wir Menschen und auch gar nicht so wenige, das sind wir einfach überlegen, weil wir schon ein, ja, was man so sagt, so Common Sense, wir haben einfach so ein viel besseres Weltgesamtverständnis als eine KI, dass wir so ganz, und einfach, dass wir auch nur haben, dadurch, dass wir einfach auch physisch da sind. Dass wir halt ein Gefühl haben, für wie groß ist denn jetzt so ein Raum? Oder dass wir Sachen wissen, die wir gar nicht genau gefragt werden in einem bestimmten Moment. Also bei einer KI, ich muss ja wirklich ganz genau gefragt werden. Also ich muss ziemlich genau eingeben, ich möchte das und das. Und dann spuckt die KI irgendwas aus. Aber während wir antworten, während ich jetzt zum Beispiel gerade was ausspucke auf den Prompt, den du gerade in mich reingetippt hast, kommen ja ganz, ganz andere Sachen. Ich sehe hier, ich sehe Leute, die haben hier eine Sporttasche unter dem Stuhl oder sowas liegen und weiß damit, aha, die haben offenbar davor oder danach wahrscheinlich Sport gemacht. Und es hat gar nicht mehr jemand explizit gesagt, sondern das weiß ich, weil ich das halt sehe, weil das so meine Welterfahrung ist. Oder dazu gehört es auch, dass wir alle wissen, dass wir in 5 Stunden hier nicht mehr sitzen. Das muss uns auch keiner sagen.
Ich bin beim Abendessen in 5 Stunden.
Also das ist uns völlig klar. Oder dass wir schon jetzt wissen, morgen früh sind wir dort und dort. Also so ein Verständnis von der Welt, die wir gar nicht und die gar nicht genau auch durch so Datensätze reingekommen ist. Und die spannende Frage ist natürlich am Ende, wie ist das, woher haben wir das? Und ist es nur durch Lernen? Oder ist es auch entstanden, weil wir noch ganz andere Strukturen haben, auch im Kopf und so weiter, wie wir Sachen verstehen. Aber ein wichtiger Unterschied ist tatsächlich, dass wir da sind. Und zu Kreativität, das ist ja was immer tatsächlich gesagt wird, Kreativität ist so, das bleibt den Menschen. Die Computer machen so die Routinen und alles, was man standardisieren kann. Aber das wirklich Kreative, das machen nur die, das bleibt den Menschen. Da bin ich wiederum nicht so, kann man das benutzen? Kann ich das Klavier?
Also ich kann, wenn jemand eins, drauf gespielt.
Ich kann eins, also wenn ich darf, wenn Sie es kurz ertragen, das kann ich kurz zeigen, weil wenn man sich fragt, was ist denn Kreativität? Das weiß auch keiner ja so ganz genau. Sie können mal 10 Leute fragen, was ist Kreativität? Sie kriegen so 10 verschiedene Antworten, aber was ist so, immer kriegen Kunst, Musik, Film, das ist sowas Kreatives. Da erschaffen Menschen was und setzen so eine Idee um, die sie haben. Und da ist unsere Erfahrung beim Testen und Musik, da haben wir das einmal durchdacht, da ist sozusagen ist die Frage, ob das und was da ein Computer damit machen kann. Und eine Szene, die mir eingefallen ist, ist ein, wo wir tatsächlich mal Kreativität, Musik und KI durchdacht haben. Ich weiß nicht, kennen Sie diesen Film über Ray Charles, der... Also war musikalisch auf jeden Fall ein Genie, da ist man sich, glaube ich, ziemlich sicher und der kann ganz toll Klavier spielen, der hat ein ganz krasses Verständnis und der ist super kreativ gewesen, da gibt es auch gar keine Diskussion drüber. Und ich weiß nicht, ob diese Szene in diesem Film, ob die stimmt, aber die Szene war ungefähr so, er gibt ein Konzert und ist nach so einer Stunde oder anderthalb Stunden fertig und sagt so, Leute, ich habe jetzt alles gespielt, was ich kann. Konzert ist fertig, ihr müsst jetzt gehen. Die Leute haben gesagt, nee, du musst bleiben, wir wollen noch irgendwas hören. Er sagt, ich habe ich kann jetzt nochmal was, nee, wir wollen so. Und dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, okay, ich spiele was und ihr singt es einfach nach regelmäßig und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und hat dann seinen Sängerinnen gesagt und so weiter und hat sich dann eben ans Klavier gesetzt und hat, ich singe nicht so oft, ich weiß nicht genau, wie es jetzt klingt, aber ich kann es mal versuchen, was sozusagen der Effekt ist. Er hat sich dann hingesetzt und einfach angefangen zu spielen und gesagt, okay. Hey Mama, don't you treat me wrong, come and love me all night long, oh yeah. Say hey, all right. Tell me what I say. Und dann hat er noch ein paar andere Strophen dazu geschrieben. Und man kann auch ein bisschen sagen, okay, das kam auch relativ spontan. Er sagt dann, hey Mama, don't treat me wrong. Das Konzert war fertig. Vielleicht war danach noch verabredet irgendwie so für den Abend. Und das Thema war auch dann im Prinzip schnell klar. Und dann fängt er an und spielt. Und das war natürlich sensationell. Die Leute haben gesagt, wow, kreativ ist ein Star. Und was er aber auch weiß, ist, und das ist sozusagen das, was man eben auch in einem Computer programmieren kann, das ist kein schwieriges Lied. Sie haben sozusagen da als Standard im Jazz oder Blues oft, sie haben drei Akkorde, sie haben so einen Grundakkord und dann haben sie eine Subdominante und dann eine Dominante und einen Grundakkord. Und dann können sie das wissen sie, das funktioniert, oder eine Kadenz, das wissen sie als Reihenfolge. Und da hat er sich hingesetzt und einfach gespielt, Grundakkord. Und dann kann natürlich die Töne abwechseln. Und was er auch wusste, das gibt es auch dazu, da gibt es eine Blues-Tonleiter, die ist ein bisschen anders als eine andere. Da spielt man einfach sozusagen, die ist sechs Töne und dann weiß er, wenn er improvisieren möchte bei dem Lied, kann er irgendwelche Töne davon spielen. Da muss er auch nicht so viel sozusagen dann sich ganz neu ausdenken und weiß, es klingt aber trotzdem, der spielt halt. Und hatte plötzlich noch ein Lied und es wurde nachher eines seiner größten Hits. Und man kann sich fragen, ist es kreativ gewesen? In dem Moment schon. Vom Text irgendwie ja, aber andererseits, er hat Sachen angewendet, die man im Prinzip, das kann ich im Computer einprogrammieren. Das kann ich natürlich in der KI auch sagen, kann ich sagen, okay, es gibt hier drei Akkorde und eine Blues-Tonleiter und schreibe ein Lied und das können Computer natürlich auch schon. Und dann ist man so an dem Punkt, wo man anfängt zu fragen, ist das jetzt, also sozusagen, was genau ist die Kreativität oder das, was wir noch können und was der Computer nicht kann? Oder anders gesagt, Kreativität ist was man ein Stück weit offensichtlich auch lernen kann, indem man relativ viel spielt, indem man so Strukturen kann. Oder ein anderes Beispiel, wo man sagt, okay, Literatur ist auch was sehr, sehr Kreatives. Und wenn ich jetzt wieder zur Science-Fiction gucke, die guten Autoren heute sind oft die, die als Kinder schon ganz viel Science-Fiction gelesen haben. Ganz viele solche Bücher und dann haben die schon ganz viel über Zeitreise, über Lichtgeschwindigkeit. Die haben sozusagen, die sind auch trainiert worden und die rufen dann bestimmte Sachen ab, wenn sie schreiben. Also ich bin bei Kreativität nicht so sicher, ob die ein Schutz ist dafür oder ob das sozusagen wirklich was ist, was immer den Menschen vorbehalten bleibt und ein Computer nie kann, aus den Gründen. Aber ich glaube, was den Computern tatsächlich schwerer fällt, ist, große Querverbindungen zu ganz anderen Bereichen zu ziehen. Sozusagen dieses Große wirklich mal so fächerübergreifend zu denken. Das ist was, das sind wir schon sehr, sehr stark im Vorteil, glaube ich. Aber ich würde nicht sagen oder nicht ausschließen, dass Computer nicht dahin kommen können.
Ich glaube, wir haben die Zugabe jetzt schon vor Ende der Veranstaltung
Ach so, ja.
erlebt. Das war interessant. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen über diesen Punkt Produktivität, von dem wir eben sozusagen da abgebogen sind, zur Kreativität sprechen. Und zwar, es gab in den letzten Jahrzehnten einen ziemlich gewaltigen technologischen Fortschritt. Es gab aber, was die Produktivitätsentwicklung angeht, keinen so starken Zugewinn. Also die Econ-Studis hier im Raum, die kennen alle Robert Solow, der diesen sehr berühmten Satz gesagt hat, dass man das Computerzeitalter überall sieht, außer in den Produktivitätsstatistiken. Und ich habe ein relativ aktuelles Paper gerade mit Johannes Lohse, der auch hier vorne sitzt, und noch Marc Prath zusammen. Wir haben in einem Experiment die Teilnehmer bestimmte Aufgaben entweder mit oder ohne KI lösen lassen, also so ein relativ standardisiertes Setting, um Kausaleffekte von KI entsprechend zu sehen über verschiedene Domänen, die alle auch so Stichwort Wissensarbeit in diesen Jobs eben eine große Rolle spielen, also von Textverständnis über quantitativen Denken und dann auch hin zu Kreativität. Und was wir da sehen in dem Paper ist, dass es natürlich sehr, sehr heterogene Effekte gibt. Also bei der Kreativität und auch beim quantitativen Denken sind die Ergebnisse teilweise nicht besser mit KI, manchmal sogar eher schlechter. Mhm. Bei der Textverarbeitung, gut, da brauchen wir jetzt auch nicht, das weiß jeder, ist eher ein triviales Ergebnis, ist der Effekt sehr groß. Aber worauf ich hinaus will, wenn ich mir das angucke, dann frage ich mich manchmal, wer eigentlich auf die Idee kommt, dass KI so einen generellen Produktivitätsboost auslösen kann. So nach dem Motto, wir haben so einen einheitlichen Shift in der Produktivität, weil der muss doch irgendwie aufgaben- und domänenspezifisch sein, oder? Und damit einhergehend, wenn wir so Arbeitsmarkteffekte uns angucken, die müssen doch dadurch auch extrem heterogen sein.
Das ist auch, was wir tatsächlich beobachten. Und ehrlich gesagt, momentan, das haben wir bei uns in der Redaktion, aber auch, ich bin momentan oft fast der größte Skeptiker, dass ich sage, okay, ja, das ist ein da passiert ganz viel, das ist klar, da fließt auch viel Geld, das Potenzial ist auch sehr, sehr groß, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt alles wirklich so schnell geht, wie das sozusagen auch in irgendwelchen Börsenkursen eingepreist ist, weil wir auch in der Praxis momentan schon auch häufiger sehen von Unternehmen, ja, wir probieren jetzt aus und natürlich, ja, wir beschäftigen uns, also wenn sie beim Unternehmen anrufen und sagen, macht ihr was mit KI? Ja klar, wir testen alles und so weiter. Und dann, wenn man aber genauer nachfragt, was habt ihr denn jetzt gemacht? Ja, wir sind noch in der Testphase und wir probieren jetzt dies und das. Aber und dann kommt bei vielen dann auch nochmal der Reflex, die sagen, ja, das haben wir jetzt probiert, aber das passt für unseren Prozess dann doch noch nicht ganz, weil bei uns kann man nicht halluzinieren für das, was wir brauchen. Das muss immer funktionieren. Und dann kann man wieder sagen, das kann man dann mit KI-Modellen, die nicht Gen-AI sind, unbedingt zum Teil schon noch abbilden, dann machen die was, aber da kann es auch gut sein, dass das tatsächlich noch ein bisschen länger dauert, bis es sich so materialisiert. Und das ist tatsächlich auch wirklich sehr, also ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr stark davon abhängt, was genau der Job, dass man nicht sozusagen kann, pauschal steigt die Produktivität um 20%, sondern es kommt wirklich ganz stark darauf an, was ist die Tätigkeit, auf welche Ideen kommen die Leute, was man damit vielleicht automatisieren kann und dann auch nutzen alle schon die Möglichkeiten, die es tatsächlich heute gibt, wenn ich das einfach mal von uns sage. Also wir wissen ja, theoretisch sind wir als Journalisten extrem betroffen auf zwei Seiten durch KI. Wir haben einmal natürlich diese ganzen Unternehmensfunktionen, die alle anderen haben, wie Controlling, Buchführung, Kundenmanagement und so weiter, bei denen man sich fragen kann, kann man die zum Teil mit KI automatisieren? Und beim anderen, das andere ist natürlich unsere, das Schreiben. Weil wir reden ja über Sprach-KI, also die kann Texte schreiben und unser Beruf ist auch Texte schreiben und recherchieren. Also fragen wir uns natürlich und haben auch inzwischen ein eigenes, auch ein substanzielles Team, was genau guckt, wie gut kann denn KI Texte schreiben? Wie gut kann die recherchieren? Weil wir das muss, wahnsinnig, wenn wir es nicht testen würden, weil das natürlich eine potenzielle Konkurrenz da auch ist. Und dann gibt es noch so Stufen dazwischen, die KI schreibt gar nicht den ganzen Text, sondern und das haben wir schon zum Teil, also wir bieten ja KI-Zusammenfassungen an inzwischen, wie auch viele andere Medien, das ist auch von vielen Lesern gewünscht, oder kann eine KI für Texte Überschriften empfehlen. Wir haben zum Beispiel, wir schreiben, das haben wir auch in unserem Redaktionssystem, mittlerweile Funktion, da schreiben Sie einen Text rein und dann da kann man schon sagen, KI, mach mal einen Vorschlag, was wäre denn eine gute Überschrift, Teaser, Zwischenüberschriften.
Aber andersrum geht es noch nicht. Also ihr schreibt die Überschrift.
Die Überschrift und intern. Interessant. Kann schon gute Texte schreiben, das ist schon so. Und damit müssen wir uns sehr, sehr, das ist schon tatsächlich ein ernstes Thema. Und das ist auch mal einfach ein Beispiel aus meiner Erfahrung, als ich mit unserem Gen-AI-Chef vor einer Weile zusammengesessen habe, dann haben wir wirklich mal meine Schreib-DNA, hat er gesagt, der sagt dann, jeder von euch Journalisten hat eine eigene Schreib-DNA und Kennzahl, die müssen wir jetzt erstmal einpflegen in die KI, dann gibt man von sich da 3-4 Texte rein und dann kriegt man von der KI erstmal eine kurze Zusammenfassung, wie man so schreibt, was man so für einen Stil hat, das war auch gar nicht so schmeichelhaft, ehrlich gesagt. Und dann kann aber die KI ungefähr in dem Stil versuchen, dann Texte zu schreiben. Und dann haben wir tatsächlich mal einfach gesagt, okay, liebe KI, du schreib mal bitte im Stil von Alexander Armbruster für Leser der FAZ, die vielleicht noch diese oder jene Eigenschaft haben, einen Kommentar zum Thema, da ging es um irgendein neues Steuergesetz in Amerika, was viel diskutiert wurde gerade, auf der Länge eines Leitartikels in der FAZ. Und dann hat die KI 1,5 Minuten gerödelt und dann war ein Text da. Und den Text habe ich gelesen und dann war ich erst mal länger als 1,5 Minuten ruhig. Denn es war in sich okay. Da kam ein Text raus. Wenn wir den veröffentlicht hätten, wäre meine Schätzung gewesen, dann hätten wir nicht ganz viele Leserbriefe bekommen, die gesagt hätten, wow, sowas Cooles haben wir noch nie in unserem Leben gelesen. Das ist ja wirklich outstanding. Hier hat die FAZ mal wieder gezeigt, wie sie sich von vielen anderen abhebt und das ist Qualität. Das hätten wir nicht bekommen, aber wir hätten auch nicht das Gegenteil bekommen, sondern man hätte wahrscheinlich gesagt, ja, das ist irgendwie eine fundierte, kommentierende Analyse zu einem speziellen Thema. Das interessiert nicht die ganz breite Masse, aber es ist so einigermaßen okay irgendwie so im unteren Drittel. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt über Produktivität reden, im Prinzip wäre es ein ziemlich dramatisches Beispiel, denn sozusagen ein Leitartikel für die FAZ, die meisten, die einen schreiben, das, ich weiß nicht, ob die Zahl verfänglich ist, aber wir sind ja unter uns, so 2, 3, 4 Stunden brauchen die Leute, um das zu schreiben. Und wenn man das vergleicht mit 1,5 Minuten, das ist ein riesiger Faktor natürlich. Und das ist klar, dass das kann einem nicht egal sein. Sozusagen der ein bisschen für uns glückliche Umstand war, dass wir das dann noch 2, 3 Mal getestet haben und die nächsten waren dann tatsächlich nicht okay mehr, einfach so die Texte, die da zustande kamen von der KI. Aber deswegen muss es jeder Beruf für sich eben herausfinden, welchen Effekt hat das und wie gut ist die? Und das wäre ja ein ziemlich dramatischer, ne? Das wäre eine sehr krasse Produktivitätssteigerung, wenn wir dahin kämen. Wobei das dann auch nicht heißt, in dem Beispiel, dass der Mensch weg wäre. Weil was wir heute nicht lassen, also wir schreiben heute ja sowieso keine Texte mit KI, und was wir aber auch vermutlich nie lassen würden, ist, dass nicht noch ein Mensch drüber guckt. Also ich glaube, wenn ich heute sagen müsste, wann geht denn die FAZ dahin, dass sie wirklich Artikel zu komplexen Themen von KI schreiben lässt und die werden einfach so veröffentlicht, ohne dass jemand drauf guckt, ich würde heute sagen, nie. Und wenn aber da jemand drauf gucken soll und sagen soll, ist das ein guter Text oder nicht, dann muss der vom Fach Ahnung haben. Also diese Befürchtung, dass unser ganzes Wissen jetzt entwertet ist bei unseren, was weiß ich, wenn ich jetzt Luftfahrt, Banken, Wirtschaftspolitik, Auslandsjournalisten, dass das Wissen entwertet wird, weil da eine KI ist, die werden immer gebraucht werden, und selbst wenn der Job sich irgendwann mehr dahin verlagert, dass sie mit einer KI zusammen Texte erstellen und die müssen aber viel, viel Fachwissen einfach haben. Die müssen trotzdem am Ende sagen können, das macht Sinn, den Aspekt ergänze ich noch. Also das geht, würde ich Stand heute sagen, nicht verloren. Und dann gibt es natürlich Bereiche, wo man sagen kann, okay, da gehen wir es beim Journalisten halt mal durch, da macht die KI vielleicht irgendwann wirklich die kompletten Texte, Wetterberichte, Wettervorhersagen, Fußball, Bundesliga, Ergebniszusammenfassungen, Börsenberichte, wo einfach sozusagen Zahlen in Text ein bisschen gepackt werden müssen. Macht das irgendwann komplett eine KI? Zum Teil ja, ist es ja schon heute so, je nach Anbieter, aber würde ich sagen, ja, das kann schon sehr wahrscheinlich. Das Interview mit dem Bundeskanzler, das Exklusive, wird die KI nicht führen, das wird immer ein Mensch machen. Das kann auch eine KI nicht recherchieren irgendwo, weil es noch gar nicht da ist. Und so gehen wir sozusagen bei uns im Haus durch, wie beeinträchtigt uns KI, welche Vorteile hat es. Und als letztes ist es zum Beispiel eben die Recherche. Ist natürlich ein Recherchetool auch. haben wir jetzt für unser eigenes Archiv, wir haben ein Riesenarchiv, die FAZ, und wir hatten lange eine Art schlagwortartige Suche und können jetzt seit ein paar Wochen auch die mit einer kompletten Frage, ist die mit natürlicher Sprache komplett zugänglich und kann auch in gewünschten Formaten Antworten liefern. Das ist auch total ein hilfreiches Tool. Und so muss es, glaube ich, aber jeder Beruf für sich eben durchgehen. Es wird nicht dieses KI macht automatisch 20% mehr Produkte, das glaube ich auch nicht, dass das so ist.
Lass uns über einen Punkt nochmal sprechen, und zwar diese Verbreitung der Nutzung. Du hast eben schon ein paar Mal gesagt, das wird wahrscheinlich dauern und es geht nicht so schnell. Ich habe in der Vorbereitung auf unseren Termin heute mal ein bisschen gelesen. Ich habe eine Studie vom IAB gefunden. Das ist das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, also eins der bekanntesten, renommiertesten Arbeitsmarktforschungsinstitute in Deutschland und Europa, würde ich sagen. Und die haben dieses Betriebspanel, also die befragen jedes Jahr 15.000, das wäre ein bisschen viel sonst, 15.000 Betriebe in Deutschland, also repräsentativ für die Unternehmenswelt in Deutschland. Und jetzt will ich mal das Publikum fragen, was glauben Sie denn, wie viel Prozent der Betriebe in Deutschland haben 2025 generative KI genutzt? Rufen Sie einfach mal Anteil rein. 40, 5, 10. Wenn man jetzt den Mittelwert bildet, dann ist man gar nicht so weit weg. Das sind 25%. Und ich finde das eine sehr beeindruckende Zahl, weil wir haben jetzt schon so ein bisschen über diese großen Sorgen und auch so einen gewissen medialen Hype vielleicht in manchen Punkten über KI gesprochen. Wenn man sich das dann anguckt, dann denkt man, naja gut, also wo soll denn da jetzt dieser riesen negative Effekt herkommen? Wenn man das ein bisschen differenziert, sieht man, bei großen Unternehmen ist es deutlich ausgeprägter. Na, da ist man bei fast 50%, bei denen mit 200 oder mehr Beschäftigten, aber entsprechend weniger ist es bei den kleineren. Und natürlich gibt es viele Branchen, in denen das letztendlich gar nicht so der Fall sein wird. Also das spricht dafür, dass diese Ausbreitung nicht innerhalb von ein paar Monaten oder wenigen Jahren so passieren wird. Ich habe es aber am Anfang angekündigt, dass ich so ein paar Zahlen mitgebracht habe darüber, wie eigentlich die Menschen in Niedersachsen KI nutzen und was sie über KI denken. Und da will ich weiß gar nicht, wir sitzen wahrscheinlich jetzt hier vor diesem Bildschirm, muss ich ein bisschen mal zur Seite gehen. Und zwar haben wir das Niedersachsen-Panel. Das Niedersachsen-Panel ist ein neuer Befragungspool. Wir führen Experimente und Befragungsstudien durch mit einem bevölkerungsrepräsentativen Pool. Das sind 5.000 Menschen oder etwas mehr als 5.000 in Niedersachsen. Und wir haben im Spätsommer 2025 da eine Befragung mit dem Schwerpunkt KI gemacht. Und wir haben einfach mal geguckt, wie viele Leute nutzen denn die KI. Und wir sehen, 44% der Menschen in Niedersachsen nutzen KI also regelmäßig. Das ist eine Zahl, die ist irgendwie einigermaßen hoch im Vergleich zu den 25%, die wir gerade gesehen haben. Aber die ist natürlich weit, 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 weit weg von 100. Ja. Wenn man das noch aufgliedert, dann sieht man, bei den jüngeren Befragten sind es ein bisschen mehr als 60%, bei den älteren, die sind also über 54 bei uns im Sample, 31%. Also es ist weit verbreitet, aber es ist mitnichten so, dass jeder und jede es schon irgendwie nutzt. Wir haben ja eben auch so ein bisschen über die Frage geredet, was sind vielleicht mögliche positive Effekte von KI oder haben wir irgendwelche optimistischen Zukunftsszenarien, die wir daraus entwickeln können. Das haben wir so ein bisschen auch abgefragt in dieser Studie. Und die Frage war also, was sind denn die möglichen gesellschaftlichen Effekte oder die gesellschaftlichen Nutzen von KI? Und da sieht man, dass also eine große Mehrheit, zwei Drittel, sagt, die Gesellschaft wird insgesamt von KI profitieren. Na, das ist mal ein Statement, finde ich. Wir haben auch ziemlich genau den Anteil, der sagt, KI kann Routineaufgaben besser erledigen als Menschen. Also das sind offensichtlich die schon einigermaßen wissen, wie man promptet und manche Dinge vielleicht auch da entsprechend sich schon abnehmen lassen. Wir haben die typische Frage gestellt, über die wir auch schon implizit jetzt gesprochen haben, wie sieht es eigentlich aus mit der Sorge vor dem Verlust des eigenen Jobs? Also glaube ich, ich werde irgendwie wegen KI meinen Job verlieren. Im Prinzip sagt man, oder sie sagt eine Minderheit, 17% machen sich Sorgen. Auf so einer Skala von 1 bis 7 sind die 5, 6 und 7 angegeben, aber die sich Sorgen machen von einem KI-bedingten Jobverlust. Das ist also im Prinzip erstmal so ein Bild, von dem ich sagen würde, es ist gar nicht so negativ. Aber wir finden auch kaum Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen in diesem Punkt. Also wir sehen jetzt nicht, dass die mit oder ohne Hochschulabschluss sich viel mehr Sorgen machen oder dass es da in anderen Gruppen deutliche Unterschiede gibt. Die Jüngeren machen sich mehr Sorgen als die Älteren, aber das ist auch vom Umfang her jetzt nicht so sehr gravierend. Was ich so als Ausgangspunkt für den zweiten Teil des Gesprächs, bevor wir dann gleich zu der Fragerunde kommen, mal nehmen will, ist, die Frage, ob man KI ein bisschen unheimlich findet. Also wir haben die Menschen gefragt, finden Sie KI ein bisschen unheimlich? Und wir sehen eine ziemliche Spaltung. Also 42% sagen, sie finden das unheimlich, 41% sagen nö. Und der Anteil der Frauen, die KI eher als unheimlich ansehen, ist deutlich höher als der Anteil der Männer, die KI potenziell so ein bisschen unheimlich finden. Und das will ich als Ausgangspunkt nehmen, diesen Befund, um mal
darüber zu gefragt, reden. Das war ja ein sehr großer, warum bei den Frauen 50% zu 35%?
Ja, das ist ein Riesenunterschied, ja.
Ja. Ja. Wisst ihr, woher der kommt?
Nee, das werden wir jetzt, deswegen haben wir dieses Panel, das werden wir jetzt in weiteren Befragungen regelmäßig versuchen herauszufinden. Okay. Aber der Unterschied ist wirklich groß. Ja. Und wenn man es jetzt mal weiterdenkt, also die Frage ist natürlich immer, wie sehr transportieren sich jetzt solche Einstellungen und Haltungen dann in echtes Verhalten mittelfristig oder ändern sich solche Einstellungen und Haltungen vielleicht und dann hat das gar keine Verhaltenswirkung. Aber wenn man jetzt mal daraus ablesen würde, ganz vorsichtig, vielleicht nutzen Frauen in beruflichen Situationen KI ein bisschen weniger, weil sie zurückhaltender sind, das zu nutzen. Dann sieht man diese Produktivitätseffekte und dann haben wir das Thema Gender Pay Gap, über das wir alle sehr lange und sehr viel schon gesprochen haben. Das könnte natürlich theoretisch was sein, was das mitunter ausbauen würde, ja, wenn man da Produktivitätseffekte sieht. Also es wird spannend sein, du brauchst darauf jetzt auch, glaube ich, nicht in die Kristallkugel zu gucken, was du jetzt denkst, wie das weitergeht. Das war eher ein bisschen, um mal zu zeigen, was wir momentan mit den Daten wissen über die Nutzung von KI in Niedersachsen und im Prinzip sieht man da eben die teilweise schon sehr, sehr große Heterogenität in diesen Einstellungen. Ich will jetzt, bevor wir zu der Fragerunde kommen, noch einen inhaltlichen Punkt gern mal besprechen. Und zwar, es gab so in den letzten Jahrzehnten eine ziemlich ausgeprägte Polarisierung am Arbeitsmarkt. Also diesen Trend, den wir sowohl in Europa als auch in den USA sehen, dass, wenn man sich das auf der Qualifikationsebene anguckt, die Jobs, die eher eine hohe Qualifikation erfordern, und die eher eine niedrige Qualifikation erfordern, also die an den Polen dieser Verteilung sind, eben zugenommen haben, die Jobs in der Mitte tendenziell zurückgegangen sind in ihrer Anzahl. Und das spiegelt sich auch in der Bezahlung wieder. Also hoch- und niedrig bezahlte Jobs sind eben gewachsen in den Zahlen und die so in der Mitte haben entweder stagniert oder sind zurückgegangen. Und wenn wir uns KI angucken und so die ersten Befunde aus Studien, die sich eben diese Produktivitätseffekte auf der individuellen Ebene anschauen, dann ist zumindest meine Lesart der Literatur, dass im Prinzip diejenigen, die so in der Mitte der Verteilung sind, also die nicht die ausgewiesenen Superexperten sind, sondern irgendwo so im Mittelfeld sind, dass die besonders starke Vorteile von KI-Nutzung zu haben scheinen. Und jetzt könnte man die Frage stellen, und das wird auch ein bisschen in den entsprechenden wissenschaftlichen Kreisen diskutiert, ob KI nicht möglicherweise so eine Art Anfang vom Ende dieser Polarisierung ist, also vielleicht denjenigen hilft, die davon jetzt längere Zeit negativ betroffen waren. Hast du da eine Einschätzung, wie diese Verteilungswirkungen sind?
Es wird neulich einen umfassenden Beitrag mal von einem Professor von der Hong Kong University, der auch versucht hat, vorherzusehen, wer hat mit am meisten davon. Der war eher skeptisch, dass es sich angleicht. Das sagte eher, Routinen werden von KI irgendwie erledigt, aber auch Fachleute werden, weil die KI halt immer besser wird, zumindest auf Dauer, das Wissen wird nicht entwertet, aber sie werden im Vergleich weniger wertvoll und es profitieren wirklich, er hat das Figures genannt, also Leute, die irgendwie wirklich in der Lage sind, große, fächerübergreifende Zusammenhänge herzustellen, die auch in der Lage sind, vielleicht so einen ganzen Pool von KI-Agenten irgendwie zu dirigieren und klug einzusetzen miteinander. Und die werden deutlich mehr, wertvoller und deutlich mehr verdienen. Also ob sich das, bin ich nicht sicher, ob sich die Einkommensverteilung eher angleicht durch KI. Es wird die Unterscheidung wichtig bleiben, die KI anwenden zu ihrem Job, zu denen, die es nicht können. Das wird sich aber auch, also die werden sich nicht angleichen, das wird einfach jeder machen müssen. Also da wird das hingehen und manches wird aber auch, deswegen habe ich jetzt ein bisschen gezögert, weil mir ist tatsächlich das Informatikerbeispiel da eingefallen, was wir da zumindest hören, ist, dass die Leute sagen, so die Informatiker in der Mitte, die eher oder die Programmierer, die kriegen eher ein Problem, und eher die guten Programmierer, die nicht, die werden weiter wertvoller. Aber es wird sozusagen den, was ja Unternehmen auch gemacht haben von überall auf der Welt, die haben Teilprogrammierungsarbeiten nach Indien ausgelagert, wo jemand was machen musste, was aber nicht das ganze Programm war, aber es war so eine, das wurde hier zum Teil als Routine oder als bisschen nervige Tätigkeit erfunden, und da gibt es aber einen sehr großen Pool an Leuten, die können das sind aber keine, aber sozusagen, und diese so eine Art Hilfs- oder mittlere Tätigkeiten, die übernimmt eher KI. Deswegen hätten die da da gleicht sich in dem Beispiel gleicht sich nichts an. Deswegen wäre ich da, weiß ich, kann ich nicht sagen, ob das, zumindest aus der Praxis würden mir jetzt nicht viele Beispiele erstmal einfallen, wo man jetzt sagen würde, genau der in der Mitte, der gleicht sich jetzt dem. Und dann ist natürlich die Frage, wie definiert man Mitte? Ich meine, Mark Zuckerberg hat ja jetzt ein neues Team von KI-Leuten angeheuert mit, glaube ich, noch nie dagewesenen Gehältern, die gezahlt wurden. Das sind im weitesten Sinne Leute dann aus der Mitte, weil es eben nicht die Gründer sind, nicht die Zuckerbergs und Bezos, sondern es sind die obersten Angestellten. Die haben natürlich einen relativ hohen Gehaltsschub jetzt da, aber das ist auch nicht so die breite Masse. Das sind halt wirklich die in KI halt einfach wirklich sehr, sehr gut sind.
Ja, also ich glaube auch, das ist wahrscheinlich eine sehr offene empirische Frage. Das wäre auch eben meine Konkurrenzhypothese sozusagen gewesen, als du eben sagtest mit diesen KI-Agenten. Also vielleicht ist der Unterschied am Anfang einer, bei dem man in der Lage ist, bestimmte Dinge mal relativ schnell besser oder schneller zu machen, und dann irgendwann sitzt man immer noch nach 2 Jahren vor seinem Browserfenster und vor ChatGPT und fragt nach der Wettervorhersage, und die anderen haben sich eben so eine Gruppe an KI-Agenten zusammengebaut, die quasi selbstständig an komplexeren Aufgaben arbeitet, und dann hat man eben genau wieder den umgekehrten Effekt, eben nicht die Anpassung, sondern diese weitere Polarisierung. Ja, jetzt versuchen wir es mal nochmal auf den Unternehmensalltag so ein bisschen, das möglicherweise was Zeitungen angeht, aber möglicherweise auch was alle anderen Unternehmen so angeht, zu bringen. Und zwar, ich habe vorhin ja schon kurz die Studie mit Johannes Lohse und Marc Brath angesprochen. Da haben wir herausgefunden, dass es eine sehr große Selbstselektion in die KI-Nutzung gibt. Also im Prinzip war das Setting so, wir hatten eine Treatment-Gruppe, die durften KI verwenden, um diese Aufgaben zu erledigen. Wir hatten eine Kontrollgruppe, die durften es eben nicht. Und wir sehen, dass mitnichten in der Treatment-Gruppe alle wirklich die KI verwendet haben. Und das in der Situation, in der wir sie quasi mit der Nase darauf geschubst haben. Wir sehen eine sehr große Heterogenität zwischen den Aufgaben. Also wenn Sie Texte zusammenfassen sollen, klar, da kommt dann irgendwie inzwischen fast jeder auf die Idee, das mit KI zu machen. Bei diesen anderen eher quantitativen Aufgaben war es deutlich weniger. Aber wir haben ungefähr 1/6 der Leute, die da mitgemacht haben, die haben es gar nie genutzt, obwohl sie in der Gruppe waren, die es hätten machen können. Und wenn wir jetzt also diese Produktivitätseffekte sehen auf individueller Ebene, und dann sehen wir aber, dass einfach ein signifikanter Teil der Leute es gar nicht nutzen, ist die Frage, wie kann man denn als Unternehmen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter das nutzen? Hast du da eine Idee? Oder wie kann man das fördern? Ich meine, jetzt einfach nur so ein Claude Pro-Account zu kaufen, ist wahrscheinlich nicht genug.
Nee, was die Unternehmen machen, ist tatsächlich richtige Programme. Die machen Schulungen mit KI, auch manchmal ein bisschen spielerische, zeigen einfach Beispiele und stellen auch oder versuchen die Leute wirklich einzubeziehen. Ein Bosch zum Beispiel, da war ich vor einem halben Jahr mal, die haben einen firmenintern einfach, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Bosch-Bot, so Chatbot einfach, den kann man alles fragen, so rund um Bosch, und da können Mitarbeiter einfach mal sozusagen zu allen ihren Tätigkeiten fragen, und dann gibt es auch offenbar kluge Antworten und haben einfach damit einen Umgang und lernen damit mit KI einfach umzugehen. Oder das ist was, das machen die dort, das ist aber was machen zum Beispiel auch die FAZ, wir haben eben ein Gen-AI-Team und wir haben eine große, wir nutzen da den Anbieter Langdog, heißt der, das ist eine große KI-Plattform, wir können alle Modelle auswählen, die wir wollen für bestimmte Sachen, und dann fragen die aber, okay, was braucht ihr denn? Und dann braucht ihr zum Beispiel einen Research Assistant, also der unser Archiv durchkennt, braucht ihr bestimmte, für bestimmte Themen dann richten die dann nach den Wünschen der Redakteure so eine Art Bibliothek ein, wo die Leute nur noch ihre wirklich Prompts reinschreiben müssen und dann kommt schon ungefähr der Output, den man eben haben möchte. Und in diesem Prozess sind aber die Leute, indem sie einbezogen sind, befassen sie sich auch damit. Und zwar halt ungezwungen, also dieses, ihr müsst jetzt alles so, das funktioniert meistens nicht so gut, aber wenn man so einen Ansatz verwendet, indem man die Leute an der Entstehung teilhaben lässt und sie probieren es dann dabei aus, das ist so, das sehen wir bei vielen Unternehmen, dass das so ein Weg ist, um zu versuchen, möglichst viele mitzunehmen und eben auch Beispiele zu zeigen. Also das, was ich ja erzählt habe mit diesem Leitartikel in 1,5 Minuten versus, das habe ich natürlich auch bei uns überall rum erzählt. Also dann auch schon einfach mal zu illustrieren, okay, das aber ohne Angst zu machen, sondern einfach, das ist einfach ein Thema. Oder was wir auch, mich auch leider zur Verfügung gestellt, mal um einen Avatar zu machen, der nicht perfekt war, nicht perfekt auch ist bis jetzt, Gott sei Dank, aber der auch dann mal, den haben wir auch vorgeführt, illustriert, okay, was ist da vielleicht möglich? Macht es Sinn, dass dann irgendwann ein Redakteur als Avatar einen Avatar hat, weil er auch dann einfach Videocontent produzieren kann? Das wäre ja eine Anwendung. Ich habe meinen eigenen Avatar, ich schreibe einen Text und der Text geht aber dann nicht nur als Text raus, sondern vielleicht auch als Video. Und da ist es auch manchmal in dem Fall gar nicht so schlecht, wenn die KI gar nicht so gut ist oder noch nicht so perfekt da funktioniert, weil dann derjenige, der das sieht, nicht automatisch denkt, oh je, ich muss jetzt aber richtig Gas geben, sonst ist übermorgen ist es ganz schwierig, sondern dann ist es manchmal sogar ganz gut, wenn die noch so rumwackelt und man dann noch auch drüber lachen kann und sagen kann, okay, was, guck mal hier, das ja, ist ja ein nettes Gimmick, aber man hat trotzdem schon mal, man weiß, da ist was, man setzt sich irgendwie schon mal damit auseinander und kommt so in den Kontakt mit dem Ganzen. Und dann ist aber so ein Thema, fällt uns privat momentan immer mal ein, unintended consequences sozusagen zu KI. Als mein Sohn vor einer Weile mal, da war er mal relativ schnell immer mit irgendwelchen Hausaufgaben fertig. Und auch in Englisch. Ich habe erst gesagt, ist ja super, kannst du ja dich mit deinen Jungs treffen und oder was weiß ich. Und ja, er ist dann weg und so. Sehr, sehr toll. Und dann habe ich irgendwann, ja, dass es so schnell jetzt ging, ja, da habe ich jetzt das mal mit ChatGPT und so weiter mit auch gemacht und so. Und dann ist natürlich seine Produktivität ist natürlich dramatisch gestiegen durch das Programm, aber weil der Lerneffekt natürlich null war, ist die langfristige Produktivität natürlich also gesunken. Das Verhalten führt langfristig natürlich zu einem Problem. Und das muss man sozusagen da ein bisschen auch im Blick haben. Also das ist nicht die KI plötzlich die Produktivität steigert, aber die Leute nachher ein Problem haben, weil sie alles dahin auslagern und dann Sachen gar nicht mehr selbst so können müssen. Und das ist, ich weiß, das sieht man, glaube ich, schon manchmal in anderen Ländern anekdotisch und hier auch, also oder wo es zumindest problematisiert wird, ist mit dem Englischunterricht. Wenn jetzt die Übersetzungsprogramme immer besser werden, dann fragen sich Leute offenbar zunehmend, naja, ich muss ja gar nicht mehr Englisch, Französisch, irgend sowas lernen. Und es wäre fatal. Also ich glaube, es ist absolut. Das darf nicht passieren. Wir müssen weiter, also ich kann jedem nur weiter raten, auch jedem Kind, auch meinem Sohn, du musst richtig Englisch von selbst lernen. Das kann nicht, du kannst dann gerne ein Übersetzungsprogramm nehmen und dann bist du vielleicht viel produktiver, weil du den Text viel schneller übersetzt haben kannst, aber du musst es trotzdem selbst lernen und da dranbleiben. Und das ist sozusagen, was man auch was wir auch versuchen müssen, immer im Kopf zu behalten, dass die KI nicht, dass sie eben nicht nur kurzfristig so scheinbar produktiver macht, sondern dass nicht irgendwas so was Komisches passiert, was man dann doch nicht möchte. Aber das weiß man natürlich nicht vorab alles, das fällt dann halt einfach mal auf. Aber ist auch
ein Und man könnte fast meinen, das wäre abgesprochen gewesen, was es nicht war, aber das wäre, wenn ich unseren Studierenden was raten würde, auch genau der Ratschlag, den ich geben würde, die Dinger zu nutzen, da wo es sinnvoll ist, aber nicht das eigene Denken und das eigene Lernen dadurch am Ende zu gefährden. Es gibt erste Studien auch in dem Bereich, die sich das genau angucken. Was passiert dann, wenn ich die Menschen die Möglichkeit gebe, mit Gen AI zu arbeiten und das dann wieder wegzunehmen? Und dann sieht man, dass die ersten Ergebnisse angeht, dass es ein relativ fataler Effekt ist, weil genau das, was du von eurem Sohn da gerade angedeutet hast, dann da möglicherweise eben passieren könnte, wenn man das längerfristig so macht. Ja, ich würde denken, mit Blick auf die Uhr kommen wir zu den Fragen. Ich habe jetzt ganz viele Fragen gestellt und es gibt sicherlich Fragen, auch aus dem Publikum. Ich würde sagen, einmal ein kurzes Handzeichen, dann geht das Mikrofon zu Ihnen und dann sind wir sehr gespannt.
Moin, zwei Punkte hätte ich. Einmal zum Thema Kinder tatsächlich, auch in Bezug auf Ihren Sohn. Wäre das nicht vielleicht von Vorteil, bereits ja, KI in der Schule mal ein bisschen zu behandeln? Weil ich habe jetzt bei uns im Unternehmen Stadtwerke Geesthacht ein paar Praktikanten aus der Schule, also wirklich jüngere Generation gehabt. Und da habe ich die Frage gestellt, okay, hattet ihr bereits Kontakt oder wird euch irgendwas beigebracht zum Thema KI gezeigt? Wäre das vielleicht nicht ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, wir bringen den Kindern ganz früh schon bei, wie man die KI benutzt. Natürlich, wenn ich alles in ChatGPT reinschmeiße, dann bekomme ich die Antwort, lerne ich aber nichts bei. Aber diese Recherchearbeiten zum Beispiel, dass das Kind jetzt stundenlang bei Google irgendwas raussucht oder sowas, dass man diese Aufgabe an die KI gibt, aber das Referat zum Beispiel schreiben selbst übernimmt.
Ja. Also würde ich hundertprozentig unterschreiben. Aus meiner Sicht KI oder Programmieren, Informatik, sowas, das gehört, ich weiß nicht, ob ich schon in der Grundschule, aber ab der fünften Klasse in irgendeiner Form gehört es für mich in den Stundenplan rein, weil das so essentiell ist. Und da kann man nicht noch fragen, was soll das jetzt genau sein, ab welchem Alter. Aber das muss man muss das lernen und beigebracht bekommen und sich damit schon sehr früh auseinandersetzen, weil das was sehr Natürliches sein wird. Witzigerweise habe ich unserem Sohn nicht ChatGPT gezeigt. Der kam halt irgendwann und sagte, ja, ich habe auch bis heute, es fällt mir jetzt auch gerade ein, gar nicht gefragt, woher er das eigentlich alles hatte oder wusste oder sowas dann. Aber also es gibt einen natürlich, die sprechen auch miteinander und irgendeiner weiß, also es gibt sozusagen da natürlich auch eine Ausbildung unter Freunden. Aber das gehört, glaube ich, in einen Stundenplan. Und dann ist wirklich die Frage natürlich zu welchem. Also unsere Kinder beide, die haben ab der Klasse 5 gibt es Informatik, aber die sozusagen, die sind noch nicht bei KI, sondern die beschäftigen sich erstmal mit überhaupt, wie benutze ich das Internet? Macht es Sinn, da keine Fotos reinzustellen? Also was teile ich? Vorsichtig sein mit Bildern teilen und was weiß ich, so der Kind, also dass sie halt, oder wenn sie von Leuten angesprochen werden, dass sie halt wissen, wie sie sich selbst sicher im Internet bewegen können und verhindern, dass ihnen Schaden, weil sie von irgendwelchen Leuten angesprochen werden. Also erstmal, das ist sozusagen das, was sie da machen. Also das findet ja auch schon statt an immer mehr Schulen, aber da gehört natürlich auch KI rein und vielleicht müsste man es auch als zwei Fächer machen, weil es ist natürlich was total Wichtiges. Und Programmieren im Prinzip auch nochmal als drittes, im Sinne von, dass man nicht, also ich würde jetzt, glaube ich, nicht einem empfehlen, ihr müsst eine Programmiersprache unterrichten, weil die ist heute so und vielleicht ist in 5, 6 Jahren eine andere populär oder vielleicht kommen wir ja überhaupt in einen, dass diese Programmiersprachen so wegfallen, weil wir mit natürlicher Sprache einfach mit Computern nur noch kommunizieren, aber Programmieren im Sinne von, dass ich Arbeitsabläufe in einzelne Schritte zerlege und weiß, erst muss ich jetzt das machen, dann das und das ist also ich finde es total essentiell. Ich würde es jeder Schule nur, wo das geht, raten oder jedem Bundesland, das auf jeden Fall in die Lehrpläne reinzuschreiben.
Und auch, und wenn ich das als einen Satz noch ergänzen darf, das muss auch an den Unis weitergehen, weil wenn das irgendwann stehen bleibt, ist es auch natürlich schwierig. Mhm. Wir sind jetzt gerade dabei, wir haben diesen Leuphana AI Campus als größeres Projekt, auch so fächerübergreifend und fakultätsübergreifend. Und es ist da auch ganz klar der Versuch, das im ersten Semester direkt anzufangen, um da dann wirklich so einen Fuß in die Tür zu kriegen und sozusagen spätestens da dann dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Fähigkeiten auf dem Stand, auf dem man eben zu dem jetzigen Zeitpunkt dann ist, dann auch da entwickelt werden.
Ja, super, vielen Dank. Und der zweite Punkt, einfach nur eine Bestätigung zu dem, dass man den Mitarbeitern das Wissen vermittelt, aber spielerisch. Wir haben ein Tool entwickelt, einen Workshop für uns, dass wir ein Spiel aufgebaut haben, dass wir Lerninhalt vermitteln und dann einfach mit den Mitarbeitern spielen, weil wir haben gemerkt, wenn man 10 Mitarbeiter hinsetzt, die belabert eine Stunde lang, dann gehen die raus und haben nichts gelernt. Und wir merken den Effekt, dass jetzt einen Tag später, 2 Tage später die Mitarbeiter auf uns, auf unser Team zukommen und sagen, Leute, ich habe da eine Idee, könnt ihr mir helfen, das mit KI-Tools zu entwickeln, zu bauen? Also wirklich hat den spielerischen Effekt und die sind dann dabei, sind dann auch gefangen und machen das auch.
Sie hatten vorhin die großen Investitionskosten in künstliche Intelligenz angesprochen. Meine Frage wäre so ein bisschen, welche Auswirkungen hat das wirklich langfristig auf den Arbeitsmarkt, wenn man ja irgendwann diese Kosten auch refinanzieren muss, die da reingesteckt werden und damit ja irgendwie der Preis der KI auch nochmal deutlich steigen müsste? Und ist es dann wirklich billiger, den Einstiegsjob wegfallen zu lassen?
Ich würde sagen, es wird man sehen, es wird jedes Unternehmen für sich durchrechnen müssen. Es wird genau das passieren, was Sie gesagt haben. Das sind, allein in Amerika sind, glaube ich, dieses Jahr Investitionen, wenn man die Tech-Konzerne zusammennimmt, in Höhe von 700 Milliarden angekündigt. Es finden jetzt die größten Börsengänge aller Zeiten statt, innerhalb von 4 Monaten. Das eine ist ein Weltraumunternehmen, die bauen aber auch trotzdem Rechenzentren, auch für ihr Starlink und so weiter. Und dann kommen Anthropic und OpenAI mit Billionen Börsengängen. Da wird man auch, also bin ich selbst auch gespannt, wie das überhaupt läuft, wie da die Bereitschaft ist, das zu finanzieren. Google will Kapitalerhöhungen über 80 Milliarden machen. Also man wird einmal sehen, wie viel Geld ist überhaupt wirklich da. Und natürlich, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die müssen ja das Geld auch wieder verdienen für die Investitionen. Und jetzt sind viele, also die sind ja noch nicht profitabel. Und ich kann, deshalb ist leider ein Problem, was ich auch sozusagen intern in unseren Redaktionskonferenzen habe, weil ich bin tatsächlich der bisschen momentan der Partypooper. Ich sage denen, das ist zu, die Bewertungen sind nach meiner, aber das, und als Disclaimer, ich darf keine Anlagetipps und irgendwas geben. Das ist einfach meine persönliche Einschätzung. Das ist einfach zu hoch bewertet und dann sagen mir alle, ja, aber es ist doch die Technologie und kommt doch alles rein. Ja, das ist schon so, glaube ich auch, aber es ist zu viel Geld, zu schnell und die Bewertungen, die sind zu hoch. Und wenn Sie dann nehmen, oder die Konstruktion sich anschauen, da haben Sie ein Unternehmen wie Nvidia, die beteiligen sich an den KI-Unternehmen und geben denen Geld. Und mit dem Geld, was die kriegen, können die dann von Nvidia die Chips kaufen. Und dann meldet Nvidia, wir haben Umsatzsteigerung, weil wir haben noch mehr Chips verkauft. Und wenn ich das Modell sozusagen auf die FAZ projizieren würde, das ist wie wenn ich, erhinkt ein bisschen der Vergleich, aber so im Sinn ist wie wenn ich hier rumlaufe und ich gebe jedem von Ihnen 100 Euro und sage, kaufen Sie für eine FAZ, dann gehen Sie alle für 100 Euro FAZ-Zeitungen kaufen und dann meldet die FAZ, wir haben in Lüneburg heute 1000 Zeitungen verkauft, super Sache. Da starke Geschäftssteigerung und jetzt investieren wir mal in noch und bauen noch mehr Zeitungskioske auf, damit wir die. Und es ist ein Teil dessen, was ja momentan dort auch passiert. Also ich bin, mir geht es ein bisschen zu schnell und es wird zu schnell, weil die stehen unter einem Riesendruck, dieses Geld zu verdienen und die werden irgendwann die Modelle noch kostenpflichtiger machen und die Preise noch erhöhen und dann werden wir sehen, dann findet genau diese Selektion eben statt. Jetzt, wenn das kostenlos ist und jeder kann mal ein bisschen spielen, dann macht er mal so ein bisschen. Und dann fangen die Leute an und rechnen wirklich, bringt es mir jetzt was, bringt es mir nichts. Und dann, aber es kann auch sein, wie gesagt, ich bin eine absolute Minderheitenposition da gerade, ich kriege auch viel gesagt. Und die Kurse steigen ja, also ich kann ich auch nicht widersprechen, dass die halt steigen von einem hoch zum nächsten. Also die Mehrheit der Leute glaubt, das ist offenbar solide. Und dann sagen die, naja, im Vergleich zur Dotcom-Bubble, das ist ja jetzt wirklich real, was da alles gebaut wird. Und das gibt es ja in echt und diese Rechenzentren und so. Aber die brauchen auch ein bisschen Energie. Die muss auch woher kommen. Und dann heißt es, naja, dann machen wir wieder ein bisschen mehr Kernkraft und so weiter. Und sogar in Amerika, da bauen sie nicht ein Kernkraftwerk in 2 Wochen, wenn sie es überhaupt hinkriegen. Und die Kosten sind auch, wir bauen mal schnell Kernkraft, weil das so günstig ist, das sind unfassbare Kosten, die da auch kommen und auch die Prozesse, bis das wirklich steht. Aber wir werden sehen, bisher ist der Trend ziemlich klar, aber ich sehe es am Ende, also ich bin selbst vorsichtig und da eher mal momentan pessimistisch. Nicht langfristig für, dass KI immer mehr können wird und immer mehr machen wird, aber mir geht es momentan etwas zu schnell.
Ja, ich hatte auch noch eine Frage hier hinten.
Ja.
Mit Bezug auf Kreativität, Sie hatten vorher gesagt, Sie gehen davon aus oder sind nicht so skeptisch, dass KI eben auch kreativ sein kann. Das Beispiel, das Sie gemacht hatten, gerade mit dem Musikstück, ich denke mir dann immer, da gibt es ja auch ein Feedback eben von den Menschen. Musik ist ja für Menschen gemacht und das muss ja auch den Menschen gefallen. Kunst genauso, das sind ja die zwei Themen. Ist aber eben auch in der Wissenschaft ja eine große Frage, ob nicht Ideen nur noch über KI irgendwann generiert werden. Aber ich denke, auch da ist ja die Frage, was hat eine Relevanz, was wird nachgefragt. Es gibt ganz viele Themen, die KI vielleicht entwickeln kann, auch forschen kann, aber die Themen sind vielleicht nicht wirklich relevant. Glauben Sie, dass KI so ein Gespür auch entwickeln kann, dass diese Nachfrage oder vielleicht auch dieser direkte Effekt, gefällt mir diese Musik oder nicht, nachgespürt werden kann?
Ich versuche es mal in zwei Teilen zu beantworten. Das ist, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt. Es geht um Feedback und die Rückkopplung zum Akteur. Wenn wir Musik hören, wir haben und in ein Konzert gehen, vieles Bedürfnis, wir wollen da schon, glaube ich, einen Menschen sitzen sehen, der die Musik macht, den ich sehe, der hat auch irgendein Leben, über den weiß ich was, der macht noch dies und das, der sitzt dort als Mensch, der hat dort eine Band drumherum. Das sind auch, ich weiß, deswegen, sagen wir mal, eine KI könnte das genauso und jetzt würde an so einem Flügel ein Roboter sitzen. Ich weiß nicht, ob das denselben Effekt, also da stimme ich Ihnen dazu, ob das gewünscht würde. Das muss man natürlich sehen, wenn die Leute natürlich sagen, hey, wir finden es cool, wir gehen heute zu R2D2 ins Konzert und er spielt, dann ist es natürlich so, dann machen das die Menschen. Aber Stand jetzt glaube ich schon, dass man das eben möchte. Ein Mensch macht hier die Musik und der hat es erfunden und den kann ich auch anfassen und sehen und der kann mir auch, das will ich ja vielleicht auch wissen, der kann mir auch erzählen, woran hast du denn gedacht, als du das Stück geschrieben hast? Was war jetzt das? Warum kam die Idee? Das ist die Geschichte, die wir irgendwie als Einordnung wollen oder bei einem tollen Bild oder bei einem tollen Buch. Ich glaube, wir haben schon ein Bedürfnis, dass wir das dazu wollen und dass wir das auch von einem Menschen dargeboten haben wollen. Stand jetzt. Und das Zweite ist natürlich die Frage, was eine KI vielleicht und was sie halt wirklich mit heute nicht kann, das, wenn Sie jetzt sagen, so der wissenschaftliche Fortschritt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, und das meine ich, das ist sozusagen aber schon mehr als Kreativität, da muss man ja schon fast wirklich Genie sein, wenn Sie über was ganz Neues mal wirklich erfinden und entdecken oder aus einem Vorfall einen Schluss ziehen, der wirklich dramatisch ist. Also wenn jetzt statt Newton R2D2 unterm Baum gelegen hätte und auf den wäre ein Apfel gefallen und ob dann eine KI sagen kann, das ist Gravitation. Also so, auf so eine Idee, so eine Brücke zu schlagen, die noch nie ein Mensch geschlagen hat davor, in so einer ganz neuen ein allgemeines, universell, universumsweites Gesetz abzuleiten, weil ein Apfel runterfällt, das kann sein, dass es da auch ein, stelle ich mir schwer vor momentan, dass sowas, ein Computer, so eine Querverbindung, das muss, man weiß auch ja nicht, weiß gar nicht, warum das beim Newton in dem Moment passiert ist, aber das ist schon was, wo ein Mensch, glaube ich, schon aus seinem allgemeinen Verständnis und das ist was, das können Menschen, das können heute nicht Computer und das würde ich auch tippen, dass so krasse Sprünge, dass sie das auch nicht in 20, 30 Jahren, zumindest nicht mit dieser Technologie hinkriegen.
Ja, eine Sache, die mich noch interessieren würde, die jetzt im Gespräch nicht ganz so aufgetaucht ist, ist so die Frage, inwiefern KI auch zur Manipulation und für politische Macht genutzt werden kann. Und ich frage mich halt, gerade wenn man jetzt so über diese Umsummen, die so da rein investiert, nachdenkt, ob das nicht auch so ein bisschen so der Hintergedanke dabei ist. Also wenn wir jetzt irgendwie auch überlegen, wie es in den US ist und mit Social Media und so weiter, inwiefern die KI auch ein Tool sein kann. Jetzt hat man ja auch irgendwie so virtuelle Freunde werden jetzt irgendwie angeboten oder ja, sehr viele Menschen nutzen das schon im Alltag und sind auf diese Modelle angewiesen. Inwiefern das dann auch irgendwie eine Gefahr sein kann im Sinne von politischer Macht, Meinungsbildung und im Grunde so ein bisschen, ja, also die öffentliche Meinung beeinflussen zu können mit diesen Modellen.
Also das Missbrauchspotenzial ist, glaube ich, gewaltig. Das kann man machen, das wird ja auch gemacht. Ich meine, ein amtierender amerikanischer Präsident macht, verbreitet Bilder von sich, KI animiert in irgendwelchen Posen und andere auch verbreiten auch KI-generierte Inhalte, auf die viele schon reingefallen sind. Also als Mittel ist es, hat es ein enormes Potenzial. Natürlich können Sie das einsetzen, um zu manipulieren und in einer Geschwindigkeit, die atemberaubend ist und auch ganz alleine. Sie können als Ein-Mann-Manipulator ganz schnell eine ganz große, breite Masse erreichen. Sie brauchen gar nicht mehr ein ganzes Team oder eine Druckerei oder irgendwelche Sachen. Sie können das, also das Potenzial, das ist auch die, finde ich, das ist die tatsächlich die größte Gefahr, wenn es um die Gefahren von KI geht. Es gibt ja, was in den letzten Jahren, es gibt ja immer mal so ein paar Reports, wo Leute KI mit Massenvernichtungswaffen verglichen haben und über Extinction gesprochen haben und sowas alles. Das, glaube ich, alles ist mehr oder weniger Quatsch in der Dimension, weil die löscht nicht die Leben aus der Welt, aber die Gefahr ist, die echte Gefahr ist das, dass man halt wirklich einen Gutenberg auf Steroiden im Prinzip hat. Also sie können Inhalte textlich, bildlich sofort herstellen, verbreiten an, und sie brauchen eben keine Druckerei und nichts mehr. Und dann ist die Frage, die Frage ist, wie pessimistisch sie im Prinzip sein müssen, weil das gab es natürlich tatsächlich auch beim Buchdruck schon und auch beim Internet gab es das schon, dass Leute gesagt haben, oh Gott, wenn jetzt jeder Bücher drucken kann, da, wo kommen wir, da kann ja jeder verbreiten, was er möchte, Untergang des Abendlandes. Und dann hat die Technik auch Auswüchse gehabt, die katastrophal waren. Dann wurde dieses Buch Hexenhammer geschrieben und es wurden wie viele Hunderttausend oder Millionen Frauen in Europa verbrannt, weil man gedacht hat, die Technologie, die hat erstmal natürlich dramatisch brutale Folgen gehabt, aber am Ende hat die Menschheit hingekriegt, mit Büchern sinnvoll umzugehen und irgendwie einzuordnen, das ist richtig, falsch und nicht die ähnliche Diskussion gab. Dann gab es das Internet und irgendwann das, was wir sagen, das Mitmach-Internet, wo dann Blogs, Social Media, wo dann auch viele gesagt haben, auch in Amerika, jetzt kann jeder schreiben, was er will und ist das so gut, wenn da jetzt jeder in so einem Internet reinschreibt, was er denkt und es gab auch Befürchtungen über Manipulation und irgendwie haben wir damit auch einen Umgang gelernt und jetzt kommt KI, jetzt das ist natürlich alles mal das Zigfache, sie können ja davor mussten sie den Text wenigstens noch selbst schreiben oder ein Video aufwendig drehen. Und jetzt können sie wirklich alles mit ein paar Knopfdrücken machen. Also das ist dasselbe Risiko. Und die Optimisten sagen, wenn wir das Thema ansprechen, wie bei den Malen davor, kriegen wir es irgendwann in den Griff, damit umzugehen. Und die Pessimisten sagen, naja, vielleicht kriegen wir es in den Griff, aber hoffentlich nicht über sozusagen zwei, drei große Bürgerkriege, sondern hoffentlich schon vorher, ja, die... Aber das ist die echte Gefahr, wie man damit manipulieren kann.
So, ich glaube, wir haben noch Zeit für eine kurze Frage.
Oder ja, vielen Dank erstmal für das spannende Gespräch bisher. Eigentlich hatte ich zwei Fragen. Die eine wurde jetzt aber schon weitestgehend gestellt. Insofern wäre meine Frage noch, ob sich denn im internationalen Vergleich vielleicht hinsichtlich der Auswirkungen auf die Arbeitswelt Unterschiede feststellen lassen oder ob da mehr oder weniger ähnliche Bewegungen zu verzeichnen sind.
Machst du?
Also, ich meine, es sind, glaube ich, zwei Dimensionen. Das eine ist diese, in Anführungszeichen, reine KI-Entwicklung. Na, wir haben ja vorhin, das, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, dass es das, was wir momentan sehen, Stichwort offene Stellen oder ausgeschriebene Stellen in bestimmten Bereichen des Arbeitsmarkts, sicherlich nichts ist, was nur durch KI zustande kommt, sondern auch von anderen Faktoren bedingt ist. Diese anderen Faktoren sind momentan in Deutschland stärker ausgeprägt als in anderen Ländern. Deswegen ist da die Situation in Deutschland eben ein bisschen negativer, als sie in anderen Ländern ist. Wobei natürlich, wenn wir uns diese ganzen globalen Schocks angucken, natürlich die konjunkturelle Lage jetzt nirgendwo besonders toll ist, mit Blick auf Zölle und all die Dinge, Kriege und so weiter. Mit Blick auf die KI, ich bin jetzt kein internationaler oder kein Makroökonom, der sich mit diesen Vergleichen jetzt in der Forschung stark beschäftigt, aber ist nicht mein Eindruck, dass wir da so eine sehr heterogene Betroffenheit haben. Das ist so ein Schock, der im Prinzip erstmal so alle trifft. Natürlich ist, je nachdem, wie jetzt ein Land aufgestellt ist in der Wirtschaftsstruktur, also wenn da mehr in dem einen Dienstleistungswissensbereich ist und die anderen eher in einem, vielleicht in einem älteren Industriesetting sind, sind die anders betroffen davon. Ja. Aber das ist eher das, was das, glaube ich, determiniert.
Ja, würde ich auch sagen. Das ist was Allgemeines ist. Es mag sein, dass jemand einen Vorteil hat oder Länder, die stärker fokussiert sind darauf, Software anzubieten und zu produzieren, weil KI das natürlich zum Teil unmittelbarer beeinflusst und weil die eher geübt sind, dass sie Angebote machen, die eben als Software auf den Markt kommen, nicht ganz perfekt funktionieren. Dann gibt es eine Rückkopplung durch die Kunden und dann wird das weiterentwickelt und dann sozusagen solche Produkte, und das beißt sich ein bisschen mit dem sozusagen, wie soll ich sagen, Ingenieursverständnis hierzulande. Wir machen erst was komplett fertig, bis es perfekt funktioniert, und dann bieten wir es an. Und mag sein, dass jemand, der sozusagen Länder, die vergleichsweise mehr Software machen, in einem gewissen Vorteil sind, aber unterm Strich glaube ich, dass das alle ähnlich trifft gerade.
Das ist doch vielleicht ein optimistisches Schlusswort, dass man nicht alleine betroffen ist. Ja, nochmal vielen Dank, Alex. Ich glaube, es war eine interessante Runde. Zumindest von hier vorne hat es sich so angefühlt, als wenn es so gewesen wäre. Ich danke Ihnen allen nochmal für das Interesse, für das Erscheinen. Wenn Sie Interesse an weiteren Veranstaltungen dieser Art haben, dann dürfen Sie uns gerne unsere Aktivitäten auf Social Media und auf den anderen Portalen und Plattformen verfolgen. Den Studierenden sei nahegelegt, wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie es weiter, dass beim nächsten Mal vielleicht noch ein paar mehr Studierende bei diesen oder ähnlichen Veranstaltungen anwesend sind. Wenn Sie generell, ich habe das vorhin gar nicht so explizit erwähnt, generell Interesse haben an der Arbeit, die wir in diesem Forschungscluster, das man hier auch hinter mir an der Bühne sieht, interessiert sind. Wir haben eine Reihe an Materialien zu einzelnen Themen, zu einzelnen Gebieten auch noch da hinten vorbereitet. Das dürfen Sie sich gerne mitnehmen. Sie dürfen uns auch da gerne bei LinkedIn oder anderswo folgen, unsere Aktivitäten entsprechend da begleiten. Und wir freuen uns immer über Interesse. Und ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut und trocken. Ich glaube, das Wetter ist zumindest, wir sitzen jetzt nicht mehr so in der prallen Sonne wie zu Beginn, aber ist einigermaßen stabil. Ja, schönen Abend und bis demnächst hoffentlich.